Wir hatten einfach von Anfang an irgendwie den Anspruch, die Funktion so aufzusetzen, dass sie möglichst automatisiert und effizient auch gestaltet ist, um davon wegkommen zu können, überhaupt erstmal, dass, wie du es eingangs schon gesagt hast, People oftmals irgendwie administrativ ist, sondern wir wollten irgendwie direkt auch an den Themen arbeiten, die wertschöpfend sind, wo das Unternehmen vorankommt.
Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. So, wir sind jetzt in der zweiten Folge angekommen in diesem Jahr. Ich habe ja gerade schon einleitend zu dir gesagt, aber die erste auch für mich in der Aufnahme. Und ich habe gerade gehört, auch die erste Podcast-Folge bzw. Podcast-Aufnahme für dich.
Ganz genau. Schön hier zu sein.
Ja, dann freue ich mich umso mehr. Ich möchte dich natürlich auch vorstellen, wie jeden anderen Gast von uns. Florian, herzlich willkommen erstmal zu uns im HR Weekly.
Freut mich, dass ich hier sein darf.
Florian, du bist VP People Operations bei Finn. Kurz ein paar Sätze zu eurem Unternehmen. Finn ist ein Unternehmen, das Auto-Abos anbietet. Das bedeutet, ihr bietet euren Kunden und Kundinnen das Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, maximale Flexibilität durch kurze Laufzeit, monatlicher Fixpreis inklusive Service, Instandhaltung, Versicherung und, und. Und aktuell beschäftigt ihr rund 350 Mitarbeitende.
Sehr gut zusammengefasst.
Vielen Dank. Kommen wir zum Sätzebeenden-Spiel. Also geht jetzt darum, dass du denn anfängst, Fragen zu beantworten beziehungsweise in unserem Spiel die Sätze zu beenden. Es geht darum, dass ich dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgebe und sei doch mal so lieb und beende sie.
Okay.
Eines meiner wichtigsten Learnings aus 2023 war,
dass kein Tag wie der andere ist.
2024 steht für HR im Zeichen von
Professionalisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz.
HR zu professionalisieren heißt für mich,
bestehende Prozesse besser zu machen, neu zu denken und auch mal neue Wege zu gehen.
Danke dir. Das bringt uns wie immer zu unserem heutigen Thema. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit der Fragestellung, wie es HR schaffen kann, sich immer weiter zu professionalisieren. Und das klingt immer erstmal kurz so, als würde das bedeuten, dass HR früher nicht professionell gearbeitet hat. Das meint es natürlich nicht. Es geht vielmehr um die Veränderung der Rolle, die Veränderung der Aufgaben und dem Weg weg von der reinen Administration hin zum strategischen Partner, den ja auch immer mehr People-Teams gehen. Und deshalb möchten wir natürlich auch im HR Weekly viel Austausch zu diesem Thema und auch diesen vielen Fragen dahinter schaffen. Florian, vielleicht mal zu Beginn. Seit wann beschäftigst du dich denn mit der Frage, wie sich HR in Zukunft weiter professionalisieren kann?
Ich würde sagen, jetzt effektiv seit ein bisschen mehr als 4 Jahren. Am Anfang bin ich in den ganzen People-Bereich eher ein bisschen reingerutscht durch Zufall. Und dann ja, haben wir irgendwann festgestellt, hey, da gibt es wirklich eine Menge cooler Sachen, die man machen kann und die es auch zu tun gibt. Und wenn sich dann eine Unternehmung wie Finn wahnsinnig schnell weiterentwickelt, merkst du auch sehr schnell, wie groß der Impact sein kann, ja, wenn man das Thema mit der gewissen Aufmerksamkeit sozusagen angeht. Und so haben wir dann ja über die letzten bisschen mehr als 4 Jahre immer geguckt, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen und stetig vorankommen.
Kannst du uns mal so ein bisschen, also uns heißt mir und den Hörerinnen und Hörern, mal so ein bisschen Einblick geben in welche konkreten Maßnahmen ihr schon ergriffen habt, um eure Professionalität und somit auch eure Effektivität und Effizienz zu steigern?
Ja, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ist es eigentlich relativ, ja, ich würde sagen, fast ein bisschen witzig, weil was heute ganz normal ist, war für uns damals einfach, wir wussten es gar nicht besser. Und wir hatten einfach von Anfang an irgendwie den Anspruch, die Funktion so aufzusetzen, dass sie möglichst automatisiert und effizient auch gestaltet ist, um davon wegkommen zu können, überhaupt erstmal, dass, wie du es eingangs schon gesagt hast, People oftmals irgendwie administrativ ist, sondern wir wollten irgendwie direkt auch an den Themen arbeiten, die wertschöpfend sind, wo das Unternehmen vorankommt. Und mit dem Hintergrund, dass immer auch der Gedanke war, okay, wir wollen hier ein Unternehmen aufbauen, was auch schnell skalieren kann, kommst du dann irgendwie schnell in die Richtung, okay, wie mache ich das eigentlich? Und wir haben dann beispielsweise ja wirklich im ersten Monat von Finn ein HRS-System eingeführt. Und wäre das jetzt, sage ich mal, wirklich notwendig gewesen, lässt sich sicherlich in Frage stellen, hätte man vielleicht noch ein bisschen Geld sparen können, hat uns aber einfach wahnsinnig viele Dinge dann im Long Run erleichtert. Weil wenn man dann von, weiß ich nicht, 35 auf 175 auf über 300 oder 400 Leute skaliert in sehr, sehr kurzer Zeit, schaffst du das eben nicht, wenn die Prozesse nicht so aufgesetzt sind, dass sie das eben auch abfedern können. Aber natürlich ist es nicht so, dass das alles von Anfang an sozusagen immer dann auch perfekt geklappt hat. Also beispielsweise von der HRS-Implementierung. Am Anfang, keine Ahnung, unser Onboarding-Prozess für neue Mitarbeitende war dann einfach eine Checkliste in dem System. Mhm. Ja, die Manager sollten das dann quasi, sag ich mal, abarbeiten. Und inzwischen haben wir den Prozess so weit weiterentwickelt, dass es größtenteils automatisiert abläuft, dass die Mitarbeitenden, die starten vorab, ja, auch quasi eine Art Formular, nenne ich es jetzt einfach mal, bekommen, wo sie gewisse Informationen eintragen können, damit hier am ersten Tag auch alles bereitsteht, dass die Accounts alle aufgesetzt werden können, die notwendig sind. Der Manager bekommt Informationen, bekommt Reminder, dass quasi nicht wir auch hinterherrennen müssen und sagen müssen, hey, übrigens, du weißt ja, nächste Woche startet bei dir jemand, sondern dass das alles, sag ich mal, magisch, in Anführungsstrichen, im Hintergrund passiert.
Das ist ja auch generell gerade bei jungen Unternehmen, die dann aber halt einen hohen Skalierungsbedarf haben oder dann auch schnell personell wachsen, das ist ja auch immer wahrscheinlich so ein schmaler Grat zwischen nicht overengineeren, aber trotzdem halt irgendwie so ein bisschen an Fix the Basics denken, damit man, wie du meintest, halt nach hinten raus dann einfach schneller ist. Wie habt ihr denn als Team genau so eine Entscheidung immer wieder auch getroffen, dass du sagst, uns ist jetzt wichtig, dass wir ein HRS-System haben, aber ein Onboarding, das können wir noch irgendwie schnell mit einer Checkliste machen?
Ehrlicherweise immer nach den Bedürfnissen des Business. Also das ist auch aus meiner Sicht mit das Wichtigste, dass man immer sehr, sehr nah dran ist, was braucht das Business zum jetzigen Zeitpunkt, und darauf liegt dann auch der Fokus. Und das kann aus meiner Sicht auch je Unternehmen total unterschiedlich sein. Bei uns war es beispielsweise so, dass irgendwie der totale Pull kam, hey, wir wollen unseren Performance-Review-Prozess irgendwie besser machen. Ja, und wir hatten da am Anfang schon wirklich, auch nach 6 Monaten gab es einen Prozess, sage ich mal. Das war dann einfach ein Google-Sheet mit 3 Leitfragen, was hast du gut gemacht, was hast du nicht so gut gemacht. Und inzwischen ist es irgendwie ein vordefiniertes Career-Development-Framework mit Anforderungen pro Rolle, pro Level, das dann die Basis für die Feedback-Gespräche liefert, wo es irgendwie Calibrations mit den unterschiedlichen Teams über die verschiedenen Level hinweg etc. gibt. Das war natürlich cool, aus People-Sicht, sage ich mal, so ein Projekt machen zu können. Das war aber nicht so, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen das jetzt unbedingt machen, sondern das Management, aber auch die Mitarbeitenden haben im Endeffekt gesagt, hey, wir wollen mehr Objektivität in der Weiterentwicklung und auch in dem Feedback haben, wie können wir das machen? Und so ergibt sich dann quasi organisch auch der Fokus, weil du immer guckst, was braucht das Team, was braucht das Unternehmen, und da macht man dann quasi den nächsten Step.
Und dann fängt man ja wahrscheinlich schon erstmal klein an, oder? Dass du halt irgendwie erstmal schnell was rausbringen kannst, wenn du halt von Mitarbeitenden dieses und jenes Feedback bekommen hast. Wann beginnt aber deiner Meinung nach dann wirklich der nächste Schritt, einen Prozess zu professionalisieren?
Ich würde fast sagen, kontinuierlich. Hängt sicherlich auch vom Fokus und von der Größe des Teams ab. Aber grundsätzlich ja, am Anfang hast du was, damit du was hast, sage ich mal, weil du es einfach brauchst. Und wenn du aber auch einen gewissen Anspruch an deine eigene Arbeit hast, und ich würde es eigentlich mal den meisten Leuten organisch unterstellen, ist es schon so, dass du es ja selber auch irgendwie besser machen willst. Du merkst ja, nachdem du es einmal gemacht hast, oh, da hat es jetzt ein bisschen geruckelt. Mhm. Und es hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und entsprechend ist es so, ja, grundsätzlich sehr organisch, und dann hast du immer diese größeren Projekte, wo, ja, wie gerade schon gesagt, das Business im Endeffekt einen Need hat und wo du dann wirklich so einen richtigen Sprung nach vorne machst, weil da gerade der Fokus drauf liegt. Bei vielen kleinen Sachen merkt das im Zweifelsfall auch gar keiner im Hintergrund, dass du da gerade was geändert hast, und beim nächsten Mal läuft es einfach automatisch ein bisschen besser. Bei den großen Projekten, die sind dann schon sehr, sehr visibel, und da, ja, ist entweder, ja, vielleicht auch einfach was nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, oder aber die Organisation erreicht einfach aufgrund von Größe, Wachstum, welchen Gründen auch immer, einfach ein neues Level, und du musst einfach den Fokus darauf legen, weil du weißt, okay, ansonsten erreiche ich meine anderen Business-Ziele nicht, weil mir die Mitarbeitenden wegrennen oder so, weil sie einfach nicht glücklich sind.
Wir haben ja bei dem ganzen Thema Professionalisierung, stelle ich mir das immer vor, dass man ja mehrere Säulen hat. Also man hat auf der einen Seite halt irgendwie die Digitalisierungsprojekte, man hat die Maßnahmen, die man in die Organisation hineinträgt, und man hat ja aber auch als eine Säule den ganzen Bereich Team. Und das finde ich gerade im HR total spannend, weil ich immer mehr sehe, dass sich HR-Teams durchaus auch neu Benennen in den Rollen, aber auch neue Aufgabenfelder reinkommen. Kannst du ein bisschen Einsicht geben, wie ihr als HR oder People and Culture, je nachdem, wie ihr euch nennt, Team aufgestellt seid und warum?
Ja, klar. Wir heißen auch quasi People Team. Das war eines der ersten Sachen, das ich tatsächlich gemacht habe, als ich dann ja auch dafür ein bisschen verantwortlich war. Es hieß am Anfang HR und ich fand es einfach nicht cool. Es ist nicht sexy auch nach außen hin. Und jeder hat einfach damit diese Konnotation. Das sind irgendwie die Leute, die Arbeitsverträge machen. Mhm. Ein bisschen zynisch gesagt. Und HR oder People kann einfach so viel mehr und hat auch eine so viel größere Rolle, als einfach nur im Hintergrund irgendwelche administrativen Sachen zu machen. Das heißt, unser Setup ist im Endeffekt so, wir haben ein Talent Acquisition Team, kümmert sich um alles rund um Recruiting, Employer Branding etc., People Experience Team, das übernimmt dann, nachdem der Arbeitsvertrag, sage ich mal, unterschrieben ist, ein People Operations Team, was beide Teams und auch die Gesamtorganisation ein bisschen enabled, was sich viel um Automatisierungen, Prozesse, aber auch Mitarbeiterbeteiligungen, Salary etc. kümmert und sind jetzt gerade dabei, ein Learning Development Team quasi so als Ziel für dieses Jahr noch spezialisierter aufzubauen.
Was heißt das? Also wirklich mit Team wird erweitert oder werden gewisse Aufgaben einfach verteilt?
Ich würde sagen, TBD ist beides ehrlicherweise möglich und hängt auch einfach ein bisschen davon ab, wie gut ist der Business Case, den wir bauen können, um zu zeigen, dass diese Funktion, so wie wir uns das vorstellen, als quasi Vision für People, wirklich auch den Mehrwert liefern kann für die Organisation, dass es sich lohnt, da Headcount, Ressourcen etc. drauf zu verwenden.
Was ja auch ein Thema im HR oder jetzt in eurem Fall, um das Wording anzunehmen, in People-Teams ja auch häufig, was ich immer wieder sehe, ist, dass man Maßnahmen vorschlägt, die umgesetzt werden, aber da muss man natürlich auch irgendwie zeigen, dass diese Maßnahmen Erfolg hatten oder halt auch nicht. Was meinst du denn, woran misst man denn deiner Meinung nach den Erfolg eines HR-Teams? Also insbesondere dann rund um die Frage, woher weiß man denn eigentlich, dass man jetzt professioneller geworden ist?
Ja, irgendwo finde ich eine sehr gute Frage, aber auch keine ganz einfach zu beantworten. Ja. Ich glaube grundsätzlich, wenn du deine gesteckten Ziele erreichst, die du im Optimalfall eine Absprache mit dem Business steckst, weißt du auch, dass du Erfolg hast oder hattest quasi in der Vergangenheit. Woran merkst du dann im Endeffekt, dass du aber auch professioneller geworden bist als Organisation oder als People-Team? Aus meiner Sicht merkst du es hauptsächlich daran, dass die relativen Metriken überproportional zu den absoluten Metriken steigen. Was bedeutet das? Wenn du jetzt irgendwie guckst, keine Ahnung, Anzahl per Hires oder so, ja, die könntest du ja auch einfach nach oben drücken, indem du einfach immer mehr Recruiterin einstellst. Jetzt ist es aber nicht unbedingt ein, sage ich mal, Erfolgskriterium dafür, dass du professioneller geworden bist, sondern wenn du dir anguckst, okay, die Number of Hires pro Recruiter sind im Endeffekt nach oben gegangen, sagt es dir, im Hintergrund hast du deinen Prozess wahrscheinlich professionalisiert, du hast vielleicht ein ATS eingeführt, was es dir erlaubt, die Kandidaten schneller zu screenen, was auch immer. Und das kannst du so ein bisschen durch viele andere Sachen auch durchziehen. Du kannst auch gesamtheitlich schauen, wie viele Mitarbeitende brauche ich im People-Team zur Gesamtgröße deiner Organisation. Und so kannst du dich da, glaube ich, ein bisschen, sage ich mal, dran langhangeln. Hängt aber natürlich total von der Organisation, von dem Anspruch, dass die Organisation auch an ein People-Team hat. Und auch von ja ganz, ganz vielen anderen Faktoren.
Da höre ich jetzt aber ja schon, weil du jetzt gerade einige Metriken beim Namen genannt hast, schon auch sehr raus, dass ihr da ja auch einen sehr data-driven Approach habt. Ist das schon immer so?
Ja und nein. Also ich glaube, die High-Level KPIs haben wir uns schon immer angeschaut. Aber auch da sind wir im Endeffekt natürlich über die Zeit hinweg einfach professioneller geworden. Und am Anfang haben wir eher geschaut, okay, ja, wie viele HR sind's? Und das war dann auch der Fokus und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach besser werden in der Art und Weise, wie wir das machen. Und das gilt im Endeffekt für jeden Bereich und dann fängst du einfach an, das aufzurillen und gehst ja immer eine Ebene tiefer und kannst dir das dann irgendwann anschauen, auch pro Department oder pro Land, wenn es wichtig ist, sogar mal pro Manager, je nachdem, was es ist.
Wie habt ihr das aufgesetzt? Also wie arbeitet ihr mit den Daten? Seid ihr in den Systemen unterwegs oder habt ihr das irgendwie anderweitig noch professionalisiert?
Teils, also initial in den Systemen jeweils und dann da teilweise Reports gezogen, um auch dort die Daten ein bisschen verheiraten zu können. Was jetzt gerade unser aktuellstes Projekt ist, ist, dass wir ein eigenes Data Warehouse für People aufgesetzt haben, wo wir eben auch sensitive Daten reinziehen können, weil wir natürlich schon ein bisschen vorsichtig sind, wenn du Gehaltsdaten oder auch Austrittsdaten etc. von Mitarbeitenden, wo das noch nicht gleich mal offiziell kommuniziert ist, wenn du die jedem einfach zugänglich machst und in unserem normalen Data Warehouse findest, eine sehr, sehr transparente Organisation, kann jeder auf alle Daten im Endeffekt, die da drin liegen, zugreifen. Mhm. Haben wir jetzt quasi so eine Art Klon davon gebaut, wo wir die Daten reinfallen können, wo wir sie dann auch verknüpfen können mit den anderen Systemen, die wir haben. Aber ja, gibt noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber ist eine ziemlich coole Sache.
Oh ja, das glaube ich. Da würde ich auch sehr gerne mit dir drüber reden. Bleiben wir aber trotzdem bei unserem Thema und schweifen nicht in das Data-Thema ab. Was mich nämlich noch interessieren würde, ist neben all den Maßnahmen und auch den Sichtweisen, die du mir jetzt auch schon von eurer Organisation gegeben hast, nochmal so ein bisschen auf deine persönliche Meinung bezogen. Was meinst du denn, wird sich deiner Meinung nach in diesem oder auch in den nächsten Jahren noch stärker im HR bzw. People verändern?
Ganz allgemein, ich glaube, dass sehr viele Unternehmen immer mehr den Wert auch in den letzten Jahren gesehen haben, den so eine People-Funktion haben kann. Und jetzt People vielleicht auch ein bisschen mehr Macht hat, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das bedeutet dann, dass vermutlich, und so auch meine Hoffnung, vielleicht ein bisschen mehr Budget auch in Zukunft sozusagen dafür zur Verfügung gestellt werden kann. Das kannst du dann verwenden für, wie professionalisiere ich mein Team? Wie schaffe ich es, weitere Prozesse zu automatisieren? Ich glaube, auch da gibt es noch wahnsinnig viel Potenzial. Und das Gleiche gilt dann auch für, wie komme ich da eigentlich hin? Und es ist oftmals dann einfach, ja, datengetrieben, nah am Business, den Leuten erklären, okay, warum machen wir das eigentlich? Und was ist auch der Business-Outcome, der dann da im Endeffekt dahinter rauskommt?
Und ich meine, das hängt ja auch sehr stark mit dem Thema zusammen, worüber wir gerade sprechen. Also es erinnert mich so ein bisschen an unsere letzte Podcast-Folge von letzter Woche mit Miriam von Westwing, die erzählt hat, wie sie ihr Team ins C-Level bekommen hat. Und da hat sie halt auch immer wieder gesagt, so man muss halt auch einfach zeigen, dass man es kann und dass man da auch hingehört. Und das hängt, finde ich, sehr stark auch gerade mit den Punkten zusammen, die du schon auch jetzt in Sachen Professionalisierung genannt hast. Weil das ist ja irgendwie, so würde ich das sehen, gerne auch deine Meinung dazu, so der erste Step, den du machst, um halt dann auch innerhalb der Organisation mehr Sichtbarkeit für dein Team und deine Aufgaben zu bekommen.
Definitiv. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist, aus meiner Sicht musst du den, ich sag mal, Sitz am Tisch, den musst du behalten dürfen, nenne ich es mal. Ich sehe nicht unbedingt, dass ein anderes Team den mehr oder weniger verdient hat als ein People-Team. Aus meiner Sicht sollte People als genauso wichtige Funktion wie jeder andere wahrgenommen werden. Und wenn jegliches anderes Team im C-Level vertreten ist, sehe ich da keinen Grund, warum People das nicht sein sollte. Nichtsdestotrotz musst du dann natürlich, und das gilt für alle anderen ja auch, zeigen, dass du gute Arbeit lieferst und dass du eben auch deine Berechtigung hast, sozusagen dort mitreden zu können und dort auch Mehrwert zu stiften.
Ja, absolut. Und da sind wir, denke ich, ganz schnell bei den Themen rund um Daten oder auch, was du am Anfang meintest, rund um Digitalisierungsprojekte und AI. Stichwort AI, also muss auch nicht Stichwort AI sein, aber generell mal die Frage an dich gestellt, was denkst du denn, was sind so die wirklich so krassen Zukunftsthemen für HR?
Also ich muss sagen, ich bin kein absoluter Experte, was AI und People angeht. Ich glaube, dass es uns wahnsinnig helfen wird, viele von den aktuell in Anführungsstrichen langweiligeren Themen einfach automatisiert zu machen. Es fällt einfach automatisch bei einer gewissen Größe ein gewisser administrativer Aufwand an. Ja. Und wenn du den durch eine künstliche Intelligenz outsourcen kannst, nenne ich es mal, ist das natürlich super. Ich glaube, gerade auch im Hiring wird es einen sehr, sehr großen Impact haben, was das Screening der Kandidaten angeht, etc. Wenn man es aber ein bisschen weiterdenkt, kannst du wahrscheinlich auch irgendwie Nachfolgeplanung oder sowas darüber laufen lassen. Ich glaube noch nicht daran, dass es komplett ohne den Menschen geht, einfach weil einer der großen Skills, den aus meiner Sicht ein gutes People-Team hat, auch Empathie ist. Und wir das, glaube ich, den er erstmal noch ein bisschen beibringen müssen. Aber es wird auf jeden Fall spannend sein, das zu verfolgen.
Oder lieber nicht beibringen, damit wir es bei uns behalten können. Je nachdem, ja. Florian, was ich immer sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich dir doch die Möglichkeit gebe, dass du einen Rat aussprechen darfst. Und zwar versetzen wir uns mal in die Situation, dass jetzt viele diese Folge gehört haben und sich jetzt sagen, ja, das, was der Florian gemacht hat, das würde ich auch total gerne machen. Wir wollen uns mal so ein bisschen aufs nächste Level hieven mit dem HR-Team oder mit dem People-Team. Was wäre denn an diese Leute dein Rat? Wie sollten sie sich aufstellen? Was sollten sie machen? Woran sollten sie denken?
Wahrscheinlich nicht nur eine Sache, die man machen sollte. Ich glaube, angefangen mit Transparenz schaffen. Erstmal CEO, C-Level zeigen, wie viel Zeit geht eigentlich für Admin-Themen, für andere Sachen drauf, die man nicht da rein investieren kann, die Sachen zu machen, die ja vielleicht auch von den Leuten als wichtig wahrgenommen werden. Dann bekommst du damit ein bisschen deinen Business Case für, wie kann ich diese Sachen automatisieren? Vielleicht, was ist ein potenzielles Investment, was ich da reinlegen kann oder muss? Und das erlaubt dir dann, vielleicht auch den Fokus auf andere Themen zu legen. Ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, was People im Hintergrund alles schafft. Und der Invest lohnt sich total schnell für sowohl das Unternehmen als auch sozusagen für das People-Team, weil das bestehende People-Team ist glücklicher. Ich glaube, die meisten Leute, die ich bisher kennengelernt habe, haben ein bisschen mehr Spaß dabei, Mitarbeitende bei der Entwicklung zu begleiten, beispielsweise als Verträge zu ändern. Aber auch das Business profitiert davon, weil du eigentlich an den Stellen ansetzen kannst und Hilfe leisten kannst, wo es eigentlich benötigt ist.
Ja.
Damit du das aber machen kannst, ist dann eigentlich, wenn du die Transparenz geschafft hast, musst du halt auch nah am Business sein, um zu wissen, was brauchen die zum jeweiligen Zeitpunkt. Dann kannst du entsprechend priorisieren. Je nach Phase kann es sicherlich auch unterschiedlich sein und du musst an unterschiedlichen Lösungen arbeiten. Und wenn du es dann schaffst, mit dem Business zusammen dich zu fokussieren, oftmals wahrscheinlich jetzt 50 Cent ins Phrasenschwein, aber weniger ist mehr. Und was wir schon stark gemerkt haben, ist natürlich, das Business will immer alles und alles sofort. Und da es zu schaffen, wirklich herauszuarbeiten, was ist jetzt der Fokus und wo müssen wir jetzt den Hebel ansetzen, ist wahnsinnig wichtig. Dann kannst du dich damit auch irgendwie ein bisschen weiter spezialisieren. Das Org-Setup, was ich vorhin erklärt habe, da so sind wir natürlich nicht von Tag 1 gestartet. Am Anfang hatten wir eher generalistischere Profile und Rollen und jeder hat so ein bisschen alles gemacht. Und inzwischen ist es so, dass es ja in dem Org-Design, wie ich es vorhin beschrieben habe, und auch cross-funktional innerhalb der Departments drin ist. Also quasi, es gibt einen People Experience Manager für ein spezielles Department. Und diese Leute können dann natürlich irgendwie ja sehr fokussiert diesen Leuten auch oder dem Business-Teil auch weiterhelfen. Und ich glaube, als letztes ist, man denkt immer, man muss irgendwie alles selber machen und man kann vielleicht auch, ja, hat gar nicht die Ressourcen, und beides lässt sich, glaube ich, lösen, weil man kann einfach auch mit ganz, ganz vielen anderen tollen HR-Professionals sprechen, die vielleicht selber schon mal die gleiche Erfahrung gemacht haben, wo man einfach total von profitieren kann. Und oftmals gibt es auch im Unternehmen selbst extrem viele Tools, Datenquellen, die man auch als People-Team anzapfen kann, die dann erstmal vielleicht gar nichts kosten oder eine zusätzliche Lizenz nur quasi nötig sind, die es dir dann aber erlauben, Dinge zu professionalisieren, zu automatisieren, weil in anderen Bereichen des Unternehmens wird es ja häufig ohnehin schon gemacht.
Oh, kannst du da ein Beispiel geben? Das finde ich total spannend.
Bei uns wäre es beispielsweise, wir nutzen für, sag ich mal, einfache Prozessautomatisierungen viel Kombinationen aus, ich sag mal, Airtable, Make, hießen früher Integromat, Retool, G-Sheets. Und wir benutzen es im Endeffekt, um für unser, einen Use Case nur, um uns für unser Customer Success Team auch ein Interface zu bauen mit, wo ist eigentlich welches Auto gerade, was passiert damit, was ist also der Status etc. Wir können es aber auch nutzen, das ist eine Sache, die wir gerade bauen, ein Tool zu bauen, wo jeder Mitarbeitende seine aktuelle Salary, das Gehaltsband, und aber auch quasi das Gehaltsband irgendwie des nächsten Levels sozusagen sehen kann, wo der Manager dann sehen kann, hey, meine Reports haben dieses Gehaltsband etc. Und das passiert im Endeffekt, dass Personio uns die Daten der verschiedenen Level in unseren Airtable speist. Wir die Daten dann da ein bisschen bearbeiten mit, ja, sage ich mal, Szenarien über Make, das dann wiederum in das Retool reinschieben, was dann wieder das Interface am Ende für das Team und die Mitarbeitenden sozusagen sein wird.
Also lohnt sich es auf jeden Fall auch mal, bei den anderen Departments anzuklopfen und zu schauen, was nutzen die eigentlich so und wie arbeiten sie, höre ich daraus.
Total. Also ganz offen, natürlich wären wir da jetzt nicht primär auf die Idee gekommen, eine Retool-Lizenz für People zu kaufen. Ermöglicht uns aber total viele coole Sachen, die sonst einfach ja vielleicht nicht möglich gewesen wären. Und das gleiche gilt für Make, wenn man sich anschaut, wie viele ganz einfache Szenarien wir einfach haben, wo einfach an Leute nochmal ein Reminder geschickt wird oder sowas, davor einfach alles manuell durch jemanden aus dem People-Team gemacht werden musste. Es sind wirklich ganz, ganz kleine Sachen wie, hey, lieber Werkstudent, du hast jetzt irgendwie für den Abrechnungsmonat noch nicht deine Stunden eingetragen. Oder lieber Manager, du hast diese Stunden noch nicht approved. Bitte guck doch nochmal in Personio rein und approve die. Das musste davor immer jemand quasi durchgucken, Stunden noch nicht approved, jetzt müssen wir ja die Abrechnung machen. Und ja,
und da bleiben die Stunden dann liegen, ne?
Ja, entweder das oder wir müssen es halt im Nachhinein korrigieren, ne? Ich meine, am Ende wollen die Leute ja ihr Geld haben. Deswegen bedeutet es dann eigentlich nur manuellen Mehraufwand, gerade auch im Nachhinein. Und das ist natürlich super cool, weil wir mussten das Tool nicht nur einführen. Die andere, also die Gesamtorg kennt es schon oder kannte es schon und wir konnten dann ja einfach quasi auf dem Rücken dieser Welle mitreiten und es auch für unsere Use Cases aufbauen und auch einsetzen.
Finde ich sehr, sehr spannend. Also finde ich auch nochmal einen sehr guten Rat zum Ende. Wir sind nämlich jetzt leider schon zum Ende gekommen oder kommen allmählich zum Ende. Ich finde das ganze Thema Professionalisierung rund um HR und People-Teams, das wird uns in diesem Jahr, alleine wenn ich mal auf unseren Redaktionsplan schaue, noch viel, viel beschäftigen. Und ich finde es umso schöner, dass man immer unterschiedliche Unternehmensperspektiven bekommt. Aber was ich vor allen Dingen sehe, und das ist auch sehr unspezifisch von der Unternehmensgröße her, dass ich den Eindruck habe, dass viele diesen Weg gerade gehen vom Generalisten hin zum Spezialisten. Und sowohl teamseitig als auch toolseitig, als auch ja, von der Art und Weise, wie man die Maßnahmen in die Organisation hineinträgt, sich da gerade sehr spannend aufstellen. Also insofern auch vielen Dank, Florian, für deine Insights und auch für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.